Rabe.
Bern on Air.
Bei aller Liebe. Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe. Darüber müssen wir reden.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe. Wir müssen reden.
Ist es okay, wie ein reiches, schwules Paar den Körper von Frauen als Eizellenspenderin und Leihmutter braucht, um ihren persönlichen Kinderwunsch zu erfüllen?
Ist es okay, wenn ein Heteropaar ein Kind via Reagenzglas, also In-vitro-Befruchtung der Eizellen durch Spermien, außerhalb des Körpers der Frau zeugen?
Oder ist es okay, wenn Frauen, die sich leisten können, ihre Eizellen eingefrieren, um sie zu einem späteren Zeitpunkt aufzutauen und für ihren Reproduktionswunsch zu brauchen?
Und ist es in Ordnung, wenn ein einziger Mann via Samenspende über 500 Kinder zeugt?
Vielleicht hast du ja auch eine Meinung zur einen oder anderen Frage. Aber die Antwort, wie viel Technik okay ist und unter welchen Umständen die Reproduktionstechnologien dürfen genutzt werden, ist nicht einfach. In unserer Serie zur reproduktiver Gerechtigkeit widmen wir uns genau dieser Frage. Wie wollen wir uns als Gesellschaft mit diesen reproduktiven Technologien auseinandersetzen?
Du hörst den Talk «Bei aller Liebe». Ich bin Martina Waldis und neben mir am Mikrofon steht Monika Hoffmann. Sie führt das Interview mit unserer Expertin.
Und das ist die Sozial- und Kulturgeografin Caroline Schur von Uni Bern. Sie forscht schon seit über 10 Jahren mit ihrem Team zu Fragen rund um reproduktive Gerechtigkeit. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, hören wir einen Song.
Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art. La danse, la forêt et la solitude. La danse, la forêt et la solitude. J'avais beaucoup mieux. La danse, la forêt et la solitude. Trois passions, la danse, la forêt et la solitude. J'avais beaucoup mieux.
Auer Liebe.
Wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Herzlich willkommen im Talk bei Auer Liebe. Wir sind bei der Serie zu reproduktiver Gerechtigkeit. Also Fragen wie, will man Kinder haben, unter welchen Umständen und in welchem Umfeld sollen sie gross werden? Heute liegt der Fokus auf den reproduktiven Technologien und wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen. Wer hat Zugang zu reproduktiven Technologien wie Eizellenspende und Leihmutterschaft? Wer profitiert von diesem neuen Markt? Und wer wird eventuell in einer prekären Lebenssituation ausgenutzt? Die Frage kann uns die Sozial- und Kulturgeografin Caroline Schur beantworten. Sie ist Professorin am Institut für Geografie der Uni Bern und beschäftigt sich schon seit über 10 Jahren mit dem internationalen Markt um einen Babywunsch. Caroline Schur, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Caroline, du forschst zu einem Thema, das gesellschaftlich gerade heiss diskutiert wird. Der deutsche CDU-Politiker Jens Spahn und sein Mann sind mit der Hilfe von einer Leihmutter aus den USA Eltern geworden. Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Das Pikante daran ist, Jens Spahn, seine Partei, die CDU, hat sich explizit gegen Leihmutterschaft ausgesprochen. Der Jens Spahn ist nach diesem Vorfall zurückgetreten. In der Schweiz ist Leihmutterschaft auch verboten. Aber man diskutiert darüber, ob die Eizellenspende legalisiert werden soll. Beides, also die Leihmutterschaft und die Eizellenspende, sind Themen, die du aus deiner langjährigen Forschung zu globalen Verflechtungen rund um die menschliche Fortpflanzung bestens kennst. Und darum bist du in den letzten Wochen und Monaten mehrmals in den Schweizer Medien dazu interviewt worden. Gefühlt nimmt das Thema jetzt so richtig Fahrt auf. Dünkt es mich nur oder ist das tatsächlich der Fall?
Ich glaube, das Thema kommt immer wieder in Wellen. Jedes Mal, wenn ein Ereignis kommt, zum Beispiel auch bei unter Covid, als die Kinder stecken geblieben waren in der Ukraine, nicht abgeholt werden konnten von ihren Eltern oder zum Kriegsbeginn in der Ukraine und jetzt eben mit Jens Spahn. Ich denke, was es zeigt, ist, dass dieses Thema einfach immer im Hintergrund sozusagen läuft und einen sehr eng auch mit gesellschaftlichen Umbrüchen zusammenhängt. Also einerseits mit dem älter werden oder dass der Kinderwunsch nach hinten verschoben wird und immer mehr Personen auch mit Unfruchtbarkeitsproblemen konfrontiert sind. Und gleichzeitig natürlich auch auf einer positiven Seite durch die Ehe für alle und quasi die Zunahme auch der gesellschaftlichen Akzeptanz von Familien, die nicht quasi nur dem heterosexuellen Normen entsprechen, auch einfach die Zunahme an Familien, die andere Formen der Familiengründung auch suchen.
Wie ist das für dich als Forscherin, wenn jetzt ein Thema, das du schon jahrelang forschst, so besprochen wird und sicher teilweise auch sehr unwissenschaftlich oder mit sehr wenig Wissen, was macht das mit dir?
Ja, es macht dann manchmal, glaube ich, ein bisschen hässig, aber ich denke, es zeigt auch, dass die gesellschaftliche Debatte eigentlich der technischen und medizinischen Debatte sehr hinterherhängt und dass die Leute eigentlich ganz oft gar nicht die verschiedenen Termini auch auseinanderhalten können. Also zum Beispiel bei Jens Spahn ging es immer nur um Leihmutterschaft, dass es hier auch eine Eizellenspenderin gibt, die da auch involviert ist, taucht eigentlich ganz selten in der Debatte auch auf. Also ich denke, es braucht hier auch noch sehr viel so quasi gesellschaftliche Bildung, überhaupt nochmal auch den medizinischen Prozess zu verstehen und dann eben auch die gesellschaftlichen und ethischen Implikationen davon.
Genau, wir kommen nämlich jetzt zu den Definitionen, was das genau ist. Rund um die Leihmutterschaft und Eizellenspende ist ein globaler Markt entstanden und wir kommen später zu diesem globalen Markt zurück, werden wir auch noch darüber reden, was das genau bedeutet. Zuerst wollen wir einfach wissen, was sind das alles für Praktiken, die in diesem globalen Markt gehandelt werden. In der Schweiz diskutiert man jetzt darüber, ob die Eizellenspende legalisiert werden soll. Was genau ist eine Eizellenspende?
Genau, das ist vielleicht erstmal wichtig, in allen oder in vielen dieser Verfahren findet eine In-vitro-Fertilisation statt, was eigentlich erstmal bedeutet, dass quasi die Zeugung außerhalb vom Körper in einem normalerweise in einer Fruchtbarkeitsklinik, einem Kinderwunschklinik im Labor stattfindet. Das heißt, es wird eine Spermien genommen, eine Eizelle, die werden sozusagen in dem Petriglas vermischt und es entsteht ein Blastozyst und dann wird der später quasi wieder eingepflanzt. Bei der Eizellenspende ist der Prozess eigentlich so, dass die Frau, die die Eizellen spendet oder auch, wenn es auch die Frau selber macht, eine Hormonstimulation bekommt, dann am Ende eine Spritze, die sozusagen die Eizellen
abstößt,
liest nur die englische Termini gerade im Kopf, und dann sozusagen diese Eizellen weiterverwendet werden. Was vielleicht wichtig ist, wirklich zu bedenken, wenn wir über Eizellenspende sprechen, ist, dass im normalen Zyklus produziert man ja einfach eine Eizelle. In einem Zyklus, der quasi stimuliert wird und wo wirklich eine Eizellenspenderin spendet und quasi die Klinik ja auch ein Interesse hat, dass möglichst viele Eizellen aus diesem einen Zyklus resultieren, sind es oft bis zu 15, 20 Eizellen. Also wir haben ein ganz anderes Verhältnis. Vielleicht nochmal wichtig, die Frau wird quasi für diesen Prozess bezahlt, aber die Klinik verdient eigentlich in jeder einzelnen Eizellenspende, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Mhm. Und im Zusammenhang mit der Eizellenspende wird ja oft gesagt, ja, Samenspende ist ja auch legal, das dürfen alle Männer, also dürfen alle Frauen auch Eizellen spenden. Kann man das vergleichen?
Da würden wir eben sagen, nein, bei aller Gleichstellung, sonst wäre immer für Gleichstellung und Gleichberechtigung. In dem Fall sind es einfach zwei sehr unterschiedliche Verfahren mit ganz unterschiedlichen, auch wirklich medizinischen Risiken. Und ich denke, das ist wirklich ganz wichtig, in dieser Debatte hervorzuheben. Und gerade linke Parteien haben ja auch dieses Gleichstellungsargument in der politischen Debatte in der Schweiz gebracht. Und ich denke, wir haben immer wieder von unserer Forschungsseite betont, dass dieses Argument zu kurz greift. Wir wissen alle, eine Spermienspende ist ein relativ einfacher Akt, den man selbst auf der Toilette oder wo auch immer erledigen kann. Eine Eizellenspende ist wirklich ein medizinischer Eingriff. Bedeutet eine Hormonstimulation. Die Ärzte sagen zwar oft, innerhalb von IVF-Verfahren sind die Risiken mittlerweile relativ gering, aber es gibt eigentlich viel zu wenig Studien wirklich über Eizellenspenderinnen, die das eben nicht nur 2-3 Mal machen wie normale IVF-Patientinnen, sondern oft bis zu 10 oder noch öfters mal. Und natürlich auch oft viel mehr Eizellen auf einmal produzieren. Das heißt, es gibt hier auch wirklich eigentlich eine unklare wissenschaftliche Datenlage. Und eben, es ist einerseits die Hormonstimulation, die natürlich dann auch Auswirkungen haben kann auf die eigene Hormon, auf den eigenen Hormonhaushalt, auf verfrühte Menopause und so weiter. Und andererseits ist es eben wirklich eine Vollnarkose, die im Moment der Punktion auch stattfindet, die natürlich auch ihre medizinischen Risiken mit sich bringt.
Mhm. Und hat man da Zahlen? Also die Frauen, die Eizellen spenden, sind das Frauen, die das einmal in ihrem Leben machen oder sind das Frauen, die das mehrmals machen? Was ist das so? Wie sieht das aus?
Also unsere Forschung von Laura Perler hat vor allem ja in Spanien stattgefunden und da ist es eigentlich für viele Frauen wirklich auch wie so eine Einkommensquelle, eine zusätzliche. Und da gibt es ganz viele Frauen, die das öfter als Thema machen. Das gilt so als im internationalen Maßstab eigentlich so als das Maximum, was man machen sollte, die das einfach dann in verschiedenen Kliniken machen, um dann auch diesen Bestimmungen, die eigentlich dann schon schauen, dass die Frauen es nicht öfters als Thema machen, sozusagen auch entkommen.
Weil die Kliniken arbeiten nicht zusammen, die haben nicht Datenbank, die können vergleichen, ah, die Frau genau. Ist dort schon fünfmal gewesen und...
Also es gibt in Spanien jetzt ein nationales Register, auch in der Schweiz gibt es ja so auch zum Beispiel noch nicht, aber natürlich können die Frauen ja dann auch ins Ausland gehen und so weiter. Und oft ist es dann einfach auch wie eine Art Einkommensquelle für die Frauen. Mhm. Und es gibt aber auch andere, die es nur ein- oder zweimal machen, da gibt es wirklich eigentlich alle, die ganze Bandbreite.
Mhm. Wir kommen dann noch darauf zurück, ob das, also wegen Einkommen, wie viel das man da jetzt kann verlangen oder wer wie viel zahlt. Kommen wir zuerst zur Leihmutterschaft. Der ehemalige CDU-Politiker Jens Spahn und sein Ehemann sind ja mit Hilfe von einer Leihmutter älter geworden. Und das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst, aber auch viele Unterstützungskommentare, also wirklich beides. Auch der dazu, das nehmen wir später noch ein bisschen genauer auseinander. Jetzt zuerst, was ist Leihmutterschaft?
Genau, Leihmutterschaft bedeutet erstmal im ersten Schritt nur, dass ein Blastozyst, der quasi im Labor gezeugt wurde, einer Frau eingesetzt wird. Und es ist erstmal hier wichtig, zwischen zwei Formen zu unterscheiden. Es gibt die traditionelle Leihmutterschaft und was wir gestationale Leihmutterschaft nennen. Und heutzutage wird eigentlich nur noch gestationale Leihmutterschaft gemacht. Was bedeutet, dass die Frau keinen genetischen Link hat. Also es sind nicht ihre eigenen Eizellen, die hier involviert sind, sondern es sind Eizellen entweder von der Wunschmutter, die das Kind in Auftrag gibt, oder von der Eizellenspenderin. Und traditionelle Leihmutterschaft, das wurde früher oft gemacht, würde bedeuten, dass auch die Eizellen der Frau involviert sind. Aber das wird heute eigentlich nicht mehr gemacht.
Und Leihmutterschaft ist auch in vielen Ländern verboten, aber auch in einigen legal. Wo kann man das legal machen?
Das ist ein sehr starker Flickenteppich, der sich auch ständig ändert. Wir haben hier jetzt so eine Karte erstellt, wo man das sieht. Also es gibt einige Bundesstaaten in den USA, wo man es legal machen kann. Auch in Mexiko gibt es Bundesstaaten, wo man es legal machen kann. Dann eben die Ukraine, die weiterhin ein sehr wichtiges Land ist. Russland ist mittlerweile nur noch für nationale, also für russische Staatsbürger. Und dann gibt es eben viele Länder, wo das so ein bisschen in der Grauzone sich befindet, wo es nicht reguliert ist und wo eben viel von diesem Markt auch stattfindet.
Und welche Personengruppe nimmt es am meisten in Anspruch? Sind es schwule Männer oder unfruchtbare Heteropärchen?
Beides gleichermaßen. Das hängt dann eben sehr davon ab, was auch rechtlich möglich ist in den verschiedenen Destinationen.
Und was sind weitere Techniken vor Reproduktion, die wir jetzt hier noch nicht haben erwähnt? Sind es die beiden Haupttechniken, die Eizellspende und...
Ich würde sagen, also eigentlich die Reproduktionstechnologien, also Eizellenspende und Leihmutterschaft fast hinten dran. Also erstmal geht es eben wirklich um ein IVF-Verfahren. Da gibt es verschiedene Stufen, also eben erstmal IVF, wie ich es vorher erklärt habe. Dann gibt es ICSI, wo nochmal gezieltes Spermium in die Eizelle reingeschossen wird, also wie eigentlich ein verfeinertes Verfahren, das genutzt wird. Und dann gibt es natürlich mittlerweile sehr viel genetische Verfahren, die wir sprechen hier von Reprogenetik, die mittlerweile verwendet werden. Also wo es darum geht, wirklich nochmal zum Beispiel das Geschlecht des Kindes auszuwählen oder gewisse Krankheiten auszusortieren oder zu schauen, dass quasi die Genetik der Person, die Eizelle empfängt, zur Genetik passt der Eizellenspenderin, also ein Genetic Matching wird es genannt. Also es sind ganz viele andere Technologien, die hier noch sehr wichtig eigentlich auch sind.
Genau, da ist einfach die Leihmutterschaft steht eigentlich am Ende von diesem ganzen, ganzen Prozedere.
Und involviert eben viele dieser Technologien eigentlich. Es kommen verschiedene. Es kann von der Spermienspende über die Eizellenspende zu pränatalen reprogenetischen Verfahren und pränatalen Technologien eigentlich alles auch vorkommen darin.
Mhm. Und rund um die Reproduktion ist jetzt ein weltweiter Markt entstanden. Und um die Techniken kannst du grob skizzieren, wie man sich das eben global vorstellen kann. Warum ist der Markt weltweit?
Genau, ich denke, der Markt ist aus zwei Gründen vor allem weltweit. Einerseits, wir haben es vorher schon angesprochen, wegen den unterschiedlichen gesetzlichen Regulierungen. Also, dass eben viele dieser Gesetze auf nationalstaatlicher oder oft sogar auf subnationale Ebene reguliert sind, was überhaupt erlaubt ist und für wen. Also nicht nur Leihmutterschaft ist erlaubt, sondern auch ist es erlaubt für homosexuelle Paare, ist es erlaubt für internationale Paare. Also es gibt einen ganz großen Flickenteppich an Gesetzen, der sozusagen mit Nationalität, Sexualität und so weiter, auch Altersbegrenzungen zusammenhängt. Und das zweite, der zweite Punkt ist natürlich die Verfügbarkeit von Personen, die bereit sind, entweder ihren Körper als Leihmutter, als Leihmutter zu arbeiten oder auch ihre Eizellen oder Spermien gegen eine Entschädigung oder auch Bezahlung herzugeben. Und je nachdem, wie hoch natürlich diese Entschädigung ist, gibt es dann auch mehr oder weniger Personen, die bereit sind, diese Arbeit oder sich für diese Arbeit quasi auch zu, ja, diese Arbeit durchzuführen.
In einem letzten grossen Forschungsprojekt, das du hast gemacht, habt ihr euch, also das ganze Team, mit unterschiedlichsten Aspekten von diesem globalen Markt beschäftigt und habt daraus jetzt auch eine Ausstellung konzipiert. Was ihr in dieser Forschung herausgefunden habt und was ihr eurer Ausstellung zeigt und auch in diesem Buch, das ihr dazu herausgebt, besprechen wir gleich nach dem nächsten Song. Bei aller Liebe bringen ja immer Gäste Songs mit. Auch du hast schwer los gehabt, drei Songs rauszulesen. Und du hast jetzt von Los Auténticos Decadentes den Song La Guitarra mitgebracht. Wieso der?
Ich habe gedacht, weil bei aller Liebe, das ist ein bisschen auch die Idee, zurückzublicken aufs Leben und zu schauen, was sind denn so Formen von Liebe. Und wir reden ja heute über Familie und Kinder, darüber nachzudenken. Und dieser Song ist eben Teil von meinem Leben. Ich habe eine Zeit lang in Ecuador gelebt als junge Erwachsene. Und ich denke, das war auch so eine Loslösung von einem eigentlich sehr heteronormativen Familienleben und vielleicht auch so ein bisschen Loslösen von den Erwartungen, die ein Kind gestellt wird. Und ich dachte, das passt sehr gut zu dieser Idee von Familie und auch so dieser generationale Konflikt, um sich davon zu befreien. Und es spiegelt eben auch so mein Bezug zu Lateinamerika wider.
Du hörst bei aller Liebe heute zum Thema reproduktive Technologien und wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen. Wer hat Zugang zu reproduktiven Technologien wie Eizellenspende und Leihmutterschaft? Wer profitiert von diesem neuen weltweiten Markt? Und wer wird eventuell in einer prekären Lebenssituation ausgenutzt? Bei mir im Studio ist Caroline Schur. Sie ist Professorin für Sozial- und Kulturgeografie an der Uni Bern und forscht seit über 10 Jahren zu diesen Themen. Caroline, wie ist es bei dir überhaupt zum Interesse an diesen Themen rund um die Reproduktion gekommen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Eigentlich habe ich dieses Thema einer engen Kollegin Bettina Friedrich zu verdanken, die hier auch in Bern lebt und die damals beim Arzt saß und in Geo zu Geo-Magazin einen Beitrag gesehen hat zu Leihmutterschaft in Indien damals. Und dann kam sie, ich weiß noch, wie sie zu mir ins Büro kam, ich war gerade zum Ende der Diss und hat gesagt, wow, Caro, das wäre doch voll das spannendes Thema für die feministische Geografie, weil wir interessieren uns ja so über grenzüberschreitende Mobilitäten und was das mit Körpern macht. Und dann haben wir irgendwie angefangen. Sie hat dann leider die Uni verlassen damals, sehr schade. Wir sind aber weiterhin im Kontakt geblieben. Und ich habe angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und dachte dann erst, Indien, da spreche ich keine der Sprachen. Ich habe eigentlich keinen so richtigen Zugang dazu. Ist irgendwie schwierig. Und habe aber dann angefangen zu recherchieren und bin damals dann erstmal auf Guatemala gekommen, die eben quasi im Anschluss daran ist, Guatemala war ein sehr großer Markt für Adoption. Haben dann viele der Agenturen, die eigentlich Adoptionen vermittelt haben, angefangen, auch Leihmutterschaft zu vermitteln. Und dann bin ich dorthin, um diesem Thema nachzugehen, bin aber leider auf ziemlich viele verschlossene Türen gestoßen und habe dann aber in einer Kinderwunschklinik dort sehr viel über die Technologien dahinter gelernt und bin dann über Umwege eigentlich auf Mexiko gekommen, wo dieser Markt gerade so anfing zu boomen und zu brodeln und hatte dann dort eigentlich einen sehr guten Zugang, um die Forschung durchzuführen.
Du hast jetzt gesagt, eben so Grenzen und Körper sind ein Thema von Geografie, aber wenn man an Geografie denkt, denkt man eher an Berge. Warum gehört es zur Geografie?
Genau, also in der Geografie gibt es die Humangeografie, die sich eben so damit beschäftigt, wie Menschen sich die Gesellschaft sich im Raum manifestiert. Und ich denke, was wir transnationale Reproduktion nennen, also dass wir über eine nationalstaatliche Grenze gehen, um unseren Kindern Wunsch zu erfüllen, ist eben ein sehr schönes Beispiel dafür, wie unsere Welt, unser alltägliches Leben durch globale Prozesse, durch Prozesse der Globalisierung sich verändert haben und Dinge, die früher quasi so intim, als das passiert nur zu Hause im Schlafzimmer oder im eigenen Haus passieren, jetzt eigentlich zu einer Bühne für globale Prozesse auch geworden sind. Und das ist eben ein Thema, mit dem sich die Geografie beschäftigt. Und die feministische Geografie speziell, die interessiert sich eben auch sehr, wie globale Prozesse sich dann auf den Alltag der Menschen auswirken und wirklich auf so intime Fragen wie Kinderwunsch, Liebe, Freundschaften, soziale Beziehungen, Care und so weiter.
Mhm. Der Titel unserer Sendereihe heisst ja «Reproduktive Gerechtigkeit». Darum fragen wir jetzt auch, natürlich ein bisschen rhetorisch, nach der Gerechtigkeit im Feld der reproduktiven Technologien. Sind die allen Menschen auf die gleiche Weise zugänglich?
Genau, das ist eben auch eine sehr schöne geografische Frage, die du da stellst. Denn ich denke, wir sehen sehr gut, wer hat überhaupt die Mittel, reproduktive Technologien zu konsumieren oder zu verwenden. Dass es da natürlich extrem große Unterschiede gibt, wer überhaupt diese Möglichkeit hat. Also einerseits überhaupt, wo sind die überhaupt verfügbar? Wo gibt es Spitäler, die man konsultieren kann? Dann aber auch natürlich, wer hat die Mittel, das zu finanzieren? Oder wer bekommt es vielleicht auch dann über Krankenkassenleistungen oder staatliche Leistungen finanziert? Und ich denke, das sind alles Fragen, die zeigen, es ist ein sehr großes Thema für Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, weil dieser Zugang eben so klassen-, staatsbürgerschaftsspezifisch, altersspezifisch, sexualitätsspezifisch ist. Also ein sehr intersektionales Thema, wo sich diese verschiedenen Ungleichheitsdimensionen eigentlich überschneiden.
Da kann man sagen, wer arm ist, wird potenziell ausgenutzt in diesem Markt. Kann man das so generell sagen?
Genau, also nochmal vielleicht diese zwei Seiten auch zu sehen. Es geht erstmal darum, wer hat Zugang, diese Technologien für sich selbst, für den eigenen Kinderwunsch zu beanspruchen und wer arbeitet in diesem Markt. Also wer sind die Personen, die ihre Zellen und ihre Körper hergeben, damit dieser Kinderwunsch von jemand anders erfüllt werden kann. Und das ist hier natürlich, wie aber auch in ganz vielen anderen Feldern des Kapitalismus, eine globale Aufteilung gibt, eine Ungleichheit. Ist vielleicht auch wenig überraschend. Ich denke, wir sehen es ja auch in ganz vielen anderen Feldern. Ja, wer baut die Autos, wer fährt die Autos, wer trägt Designerkleider, wer produziert sie. Und so ist eigentlich der Kinderwunsch hier eigentlich wie ein weiteres Feld des Kapitalismus, das natürlich, weil es um Menschenleben geht und um den eigenen Körper und oft dann vielleicht noch perfider auch wirkt und diese kapitalistischen Ungleichheiten noch stärker sichtbar werden.
Mhm. Du gestaltest ja zusammen mit einem Team von Forschenden und Künstlerinnen aktuelle Ausstellung im Kornhaus Forum Bern, die heisst «Atlas der Reproduktion – Babys grenzend Geopolitik». Du hast jetzt schon ein bisschen erwähnt, aber inwiefern hat Geopolitik mit Reproduktion zu tun? Klar, es ist ein globaler Markt, aber Geopolitik ist entweder von den Staaten ausgedacht oder...
Genau, also das ist erstmal richtig, also geopolitisch ist ja erstmal die Beziehungen zwischen Staaten und wie quasi internationale Beziehungen sich manifestieren und in der feministischen politischen Geografie verwenden wir eben den Begriff der Intimate Geopolitics oder wir verwenden eben auch den Begriff der reproduktiven Geopolitik, um zu zeigen, dass bei der Frage, welche Personen ermutigt werden oder entmutigt werden, Kinder zu bekommen und wessen reproduktive Fähigkeiten quasi unterstützt werden oder auch reguliert werden, eben eine sehr politische und auch geopolitische Frage ist. Und hier schlagen wir in der Ausstellung eben auch den Bogen zu den globalen Bevölkerungspolitiken. Also wirklich, wenn man nochmal zurückdenkt in den, zum der Kalten Kriegszeit, wo es darum ging, diese Angst, Population Bomb, ja, also es wird zu viel Bevölkerung geben, das Bevölkerungswachstum ist zu schnell, also müssen wir alles tun, den schnellen Bevölkerungswachstum vor allem im globalen Süden zu bremsen. Und es hier eigentlich wirklich ja, eine globale Politik gab, die Familienplanung sozusagen ins politische Feld eingeführt hat und womit Quoten wirklich auch quasi in den verschiedenen Ländern gearbeitet wurde, um die Bevölkerungswachstum zu bremsen. Also wir haben hier schon quasi ein politisches Feld, das sehr stark hier diese Fragen von Fortpflanzung und Kinderwunsch regulieren. Und spannend ist eben, das war eben auch Teil von unserer Forschung in Mexiko, dass viele der Gynäkologinnen und Gynäkologen zunächst eigentlich quasi Teil von diesen Sterilisationskampagnen waren. Das ist auch eine Installation, die wir in der Ausstellung ausstellen, wo wir bis heute noch, gibt es in Mexiko in bestimmten Bundesstaaten, wo eben vor allem auch indigene Frauen oder Frauen mit geringeren Einkommen leben, sogenannte Sterilisationskampagnen gibt, wo einen Tag die Woche es ein mobiles Team gibt, die durch die Dörfer fahren und Frauen eigentlich überreden, sich sterilisieren zu lassen, mit dem Ziel eben weniger Kinder zu bekommen. Und viele der Ärzte, die jetzt quasi dann, haben quasi dort angefangen zu arbeiten als junge Ärzte und haben dann, wie die auf der anderen Seite der Medaille jetzt später Kinderwunschkliniken eröffnet, um eben Personen zu helfen, Kinder zu bekommen. Also wir sehen, dass hier diese Frage Körper oder Reproduktion, Kinderwunsch zu regulieren und Körper zu kontrollieren und der Kinderwunsch von anderen sehr eng zusammenhängt. Und dieses Wechselspiel oder diese zwei Seiten der Medaille, die wollen wir eben auch in der Ausstellung eigentlich vor allem in den Blick nehmen.
Mhm. Und bei der Ausstellung, was steht im Zentrum oder was weiter vermitteln, was weiter, dass die Leute mitnehmen?
eben, dass es eine politische Entscheidung ist, wessen Leben gefördert wird und welche Körper sozusagen, welche zukünftigen Babys, ist ja auch im Titel der Begriff Baby, sozusagen von der Nation, von dem Staat gefördert werden und welche nicht. Also wer soll sich fortpflanzen und wer nicht? Ich denke, wir sehen das auch in Debatten in der Schweiz um die 10 Millionen Schweiz, war das ja auch ganz prägnant. Sollen die Schweizer Frauen Prämien bekommen, um Kinder zu bekommen? Gleichzeitig soll der Familiennachzug verboten werden oder strenger reguliert werden. Also hier sieht man an diesen Beispielen schon, wie so die Frage, wer sich fortpflanzen darf und wessen Körper sozusagen auch in die Zukunft weiterleben soll, eine hochpolitische ist. Und das ist eigentlich das zentrale Anliegen, das wir auch vermitteln wollen mit der Ausstellung.
In dieser Ausstellung im Kornhausforum präsentiert ihr ja 8 Forschungsprojekte, und zwar eben nicht klassisch wissenschaftlich so mit Poster und Vortrag, sondern zusammen mit KünstlerInnen und Installationen. Wieso ist eurem Team die Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden so wichtig?
Eben, wenn wir uns mit sehr körperlichen, intimen und auch emotionalen Themen beschäftigen, also ich denke, Fragen um Kinderwunsch, um Schwangerschaftsabbruch, um Sterilisation, um Familienplanung sind alles sehr körperliche Themen. Und wir arbeiten eigentlich schon lange daran, dass wir auch die Methoden quasi der Sozialforschung erweitern. Jenseits, üblicherweise führt man ein Interview oder macht ein Gruppengespräch. Und wir denken, dass oft diese verbalen Methoden eigentlich zu kurz greifen und dass wir sehr viel auch von künstlerischen Methoden lernen können, indem wir eben den Körper, die Emotionen, den Affekt stärker in die Forschung mit reinnehmen. Und hier war dann in diesem Forschungsprojekt wirklich von Anfang an auch angedacht, dass es für jedes Subforschungsprojekt eigentlich eine Kooperation gibt in unterschiedlicher Art und Weise, also mit Künstlerinnen, aber auch Medienschaffenden, die im Forschungsprozess auch teilweise schon beteiligt waren, um eben auch diese verkörperte und emotionale Ebene stärker erfassen zu können und eben auch auf eine Art und Weise die Forschung an die Öffentlichkeit zu tragen, die vielleicht weniger trocken ist als das klassische wissenschaftliche Paper oder das klassische wissenschaftliche Buch, was eher eine Bleiwüste ist, und quasi das auch erlebbar zu machen eigentlich für die Person und zu verstehen, wie schaut denn dieser Kontext aus von Leihmüttern zum Beispiel in Mexiko oder von Eizellenspenderinnen in Spanien. Wie leben diese Frauen in Mexiko, die Sterilisationserfahrungen haben? Was für Biografien und Backgrounds haben sie? Wie kann man die Stimmen auch hören von denen? Also das wie so auch erlebbar zu machen, eigentlich diese spezifischen Kontexte, in denen diese Personen leben, das ist uns eben sehr wichtig. Und ich denke, dass wir mit den künstlerischen Methoden da eigentlich einen sehr schönen Weg gefunden haben, das zu vermitteln.
Mhm. Danke. Wir können jetzt natürlich nicht auf alle Forschungsprojekte hier in dieser Sendung eingehen, aber wenn du eins müsstest rauslesen, was dir besonders am Herz liegt, welches wäre das?
Es gibt einerseits das Projekt von Annette Eisenberg, The Global Fertility Machine, das eben quasi eigentlich auf unserer eigenen Forschung basiert, aber auch autobiografisch aus ihrer eigenen Biografie, die diesen globalen Reproduktionsmarkt in den Blick nimmt. Und es ist eine sehr interaktive Arbeit. Man ist eigentlich wie auf so einem Filmset, wo es dann 3 verschiedene Szenen gibt. Einmal sozusagen hat man ein Gespräch mit einem Verkäufer für Spermien und es geht darum, welche quasi Spermien man sich auswählt, und man hat dann sitzt vor Bildschirmen und liest dann eigentlich so die Rollen von diesem Gespräch. Das ist sehr interaktiv, wirklich so eine Art Performance, die dann live stattfindet. Und das ist sicher ein Highlight, wo ich mich sehr darauf freue, das jetzt auch dann zu sehen, wie die Gäste und das Publikum das auch bespielen.
Ja, das ist dann wirklich sehr lustig, also auch ein bisschen lustig, lustvoll zum Spielen. Und wenn du denkst, dass ein Projekt Leute besonders bewegt oder wenn sie rausgehen, besonders daran noch so nachdenken, welches wäre das?
Ich denke, das ist das Projekt zur Schwangerschaft in Schweizer kollektiven Asylzentren. Und da hat die Filmemacherin Lisa Gehrig eine filmische Installation entwickelt auf Basis von Forschungsarbeiten von Laura Perlau und Milena Wegelin, die eben mit Hebammen über dieses Thema in den letzten Jahren geforscht haben. Und man sieht hier einerseits Mütter mit schlafenden Babys auf Leinwänden und hört so das ruhige Atmen von Babys, also wirklich so Neugeborenen. Und es kann sich gemütlich auf Sitzsäcke sozusagen das so auf sich wirken lassen. Und wenn man dann Kopfhörer aufsetzt, hört man die Stimmen der geflüchteten Frauen, die über ihre Erfahrungen als während der Schwangerschaft in diesen Zentren sprechen. Und ich denke, dieser Kontrast ist etwas sehr Bewegendes. Und ich denke, es ist auch ein Thema, das sozusagen die andere Seite, also eben nicht den Kinderwunsch, sondern wirklich auch wo Kinder nicht erwünscht sind, wo es eigentlich keinen Platz gibt für diese Geburt, für diesen schönen Moment, für die Schwangerschaft, wo die Frauen sehr wenig Unterstützung erfahren. Die Tatsache, dass sie kurz nach der Geburt auch gleich ausgeschafft werden können, dass dieses Thema noch sehr wenig politisch und gesellschaftlich diskutiert wird.
Das Staat der Reproduktionsregeln hast du vorhin schon erwähnt. Du hast vom Kalten Krieg erzählt und der Geburtenregelung, vor allem im Süden, im globalen Süden. Während dem Nationalsozialismus hat man ja auch via Eugenik wollen, Geburten kontrollieren, und heute schaffen Länder wie Italien oder Japan Anreize, dass die Menschen mehr Nachwuchs produzieren. Die schauen ja das Phänomen weltweit an. Gibt es da auch weltweite Tendenzen im Moment? Was kann man so nachzeichnen? Wie sieht es im Moment aus mit der Geburtenregelung?
Ja, ich denke, man sieht wirklich so einen Übergang, dass lange Zeit eben dieses Thema eben auch noch von der Vergangenheit sehr stark so dieses eher, man muss regulieren, oder? Es geht darum, dass die Leute nicht zu früh schwanger werden, nicht so viel Kinder haben, vor allem im globalen Süden. Und dass wir jetzt immer mehr sehen, dass dieser demografische Übergang eigentlich stattgefunden hat und jetzt eher das Problem der Überalterung und zu wenig Kinder eigentlich das große Problem sind. Mhm. Also ich denke, das kann man weltweit beobachten. Und ich denke, spannend ist, wie unterschiedliche Staaten auch unterschiedlich damit umgehen.
Ja. Zentral ist ja nicht nur die Frage, wie man die Fortpflanzung regelt, sondern auch, welche Kinder das man haben will. Weil nicht jeder Nachwuchs ist gleich erwünscht, du hast es vorhin auch schon angetönt. Mit den neuen Reproduktionstechnologien werden auch Diskriminierungsstrukturen wie Rassismus, Klassismus und Ableismus reproduziert. Was könnt ihr da in eurer Forschung beobachten?
Genau, also das war ein zentrales Thema für uns damals auch in einem Forschungsprojekt in Mexiko, wo man ganz klar sehen konnte, wie eigentlich so ein kolonialer Rassismus und quasi so weiße Körper sind besser und mehr wert unglaublich sichtbar war. Das hat mich damals wirklich eigentlich umgehauen, fast diese Erkenntnis. Also auch wie auch wirklich Ärzte und Personen von dem Klinikpersonal da ganz offen drüber gesprochen haben und gesagt haben, diese Spenderin zu Indigenen, zu Ser Chiapas, nehmen wir gar nicht erst auf quasi sozusagen. Und natürlich allein die Tatsache, dass hellere Spenderinnen, also wenn die aus den USA kommen, mehr Geld bekommen als Spenderinnen, die lokal waren. Also da gab es auch wirklich so einen ökonomischen Unterschied. Und eben dieser Wunsch, das hat ein Arzt mal so schön im Interview auch gesagt, er sagte, also wenn man eben quasi diesen Kinderwunsch in die Kinderwunschklinik kommt und dieses Geld investiert, möchte man natürlich auch, dass das Kind die idealen Chancen im Leben hat. Mit einer helleren Haut wird dieses Kind auch ökonomisch gesehen langfristig bessere Chancen haben auf dem Heiratsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt. Also er das sehr deutlich eigentlich so auf den Punkt gebracht hat. Also die Rasse ist ein Phänomen, das dort eben sehr stark eine ganz große Rolle spielt. Und der zweite Punkt sind natürlich Krankheiten und Behinderungen. Wir sehen in Spanien, wo eben die Reproduktionstechnologien und die Reprogenetik sehr stark fortgeschritten ist, dass eigentlich fast keine Trisomie 21 Kinder mehr geboren werden. In den USA gibt es immer wieder dieses Phänomen, dass man sagt, wenn man gewisse pränatale Tests nicht gemacht hat, bezahlt die Krankenkasse später dann quasi auch nicht die Behandlungen. Also dass auch hier ein ökonomischer Druck entsteht, gewisse Tests zu machen. Und man quasi das ja auch ökonomische Folgen hat. Und natürlich gesellschaftlich gesehen auch, was bedeutet das, gibt es dann vielleicht auch gewisse Strukturen für Kinder mit Behinderung gar nicht mehr, die dann zurückgefahren werden, weil man sagt, es gibt's ja nicht mehr. Die Leute sind ja selber schuld, wenn sie diese Tests nicht gemacht haben und das Kind nicht aussortiert haben. Und hier wehren sich eben Organisationen, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzen, sehr stark. Das ist auch die erste Spezialtour, die wir anbieten, gleich am Sonntag nach der Vernissage, zusammen mit Avanti, wo es eben genau um diese Frage von Behinderung und Reproduktion geht.
Mhm. Und bevor wir jetzt zurück auf die Schweiz kommen und darüber reden, welche Fragen wir in der Diskussion nicht sollten vergessen, wenn wir über die Legalisierung von Eizellenspende hier reden, gibt es nochmal einen Song. «When Under Either» von PJ Harvey hast du mitgebracht. Wieso der, Caroline?
Genau, es entspricht so ein bisschen meiner Lebensphase meines Doktorats hier in Bern. Und gleichzeitig thematisiert sie ja in einem Song auch eben einen Schwangerschaftsabbruch, auch ein Thema, das in der Ausstellung vorkommt. Und dachte ich, das passt hier sehr schön in unsere Serie rein. Und eben auch dieses eben nicht nur Kinderwunsch, sondern auch, ich möchte vielleicht kein Kind als ein Thema oder es ist gerade nicht der richtige Moment, um ein Kind zu haben, auch erst ein wichtiges Thema. Das momentan ja auch, wenn man sich die USA und andere Länder anschaut, immer stärker politisch angegriffen wird. Und ja, also das ist ein wichtiges Thema, wo wir auch wirklich Rückschritte sehen. Das ist sehr problematisch. The ceiling is moving.
Aller Liebe. Aber wir müssen reden.
Du hörst bei aller Liebe heute zum Thema reproduktive Technologien und wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen. Wer hat Zugang zu reproduktiven Technologien wie Eizellenspende und Leihmutterschaft? Wer profitiert von diesem neuen Markt? Und wer wird eventuell in einer prekären Lebenssituation ausgenutzt? Bei mir im Studio ist Caroline Schur. Sie ist Professorin für Sozial- und Kulturgeografie an der Uni Bern und forscht seit über 10 Jahren zu diesen Themen. Wir haben die Sendung angefangen mit dem Beispiel vom ehemaligen deutschen CDU-Politiker Jens Spahn und seinem Ehemann. die mit Hilfe von einer Leihmutter sind Eltern geworden. Einerseits hat es einen riesen Shitstorm gegeben, weil seine Partei gegen Leihmutterschaft ist und er sich als reicher, sehr privilegierter weisser Mann zurecht rausnimmt, das trotzdem zu machen. Und dann hat es natürlich auch noch homofeindliche Angriffe gegeben von Leuten, die finden, dass schwule Männer sowieso keine Kinder haben sollen. Andererseits hat er auch viel Zuspruch von Leuten bekommen, die es gut finden, wenn ein schwules Pärchen mit Hilfe von Leihmüttern Kinder bekommen kann. Und aus der feministischen Perspektive sind auch ganz verschiedene Reaktionen gekommen. Und zwar, auf der einen Seite haben sie betont, dass die beiden Männer den Körper von Frauen zu ihrem egoistischen Glück ausnutzen, also den Körper von Leihmutter, der nach 9 Monaten Schwangerschaftskind wieder weggeben muss und mit einem Postschwangerschaftskörper allein zurückbleibt. Aber auch der Körper von Eizellenspenderin, wo krasse medizinische Eingriffe über sich müssen lassen gehen, wo man über die Langzeitfolgen noch nicht so viel weiss. Auf der anderen Seite, also auf der anderen feministischen Seite, kann man sich einsetzen für die Sichtbarkeit von diverseren Familienformen, gerade auch mit queeren Konstellationen, und da gehört halt ein reiches schwules Pärli auch dazu. Caroline, wie ordnest du den konkreten Fall um Jens Spahn aus deiner Perspektive ein?
Genau, also das wäre eine sehr schöne Zusammenfassung auch der verschiedenen Perspektiven. Und das macht dieses Thema auch zu so einem spannenden feministischen Forschungsthema, weil es eben nicht so klar schwarz-weiß ist, gut und böse. Ich denke, wir sehen wirklich eben queere Familien. Es ist super, dass wir neue Formen, diversere Formen von Familie haben. Und gleichzeitig ist aber eigentlich auch eine sehr patriarchale Form, die Arbeit von Frauen auszubeuten und ihre Körper. Und ich denke, das macht das zu einem extrem spannenden Forschungsthema sozusagen auch. Ich denke, was man in dem Fall, da kommen ja ganz viele Dinge zusammen. Also einerseits dieser ökonomische Unterschied, ja, ist jemand, der einfach viel Geld hat und ist dann quasi einfach noch so mein Haus, mein Auto, mein Kind sozusagen noch als wie auch so ein Konsum, in einem Konsumgedanken. Und natürlich dann noch seine politische Haltung oder vielmehr die Haltung auch der Partei. Und ich denke, es ist interessant, dass dieses Thema in Deutschland jetzt sehr stark in so einer Parteilogik auch plötzlich verhandelt wird. Und ich hatte auch persönlich sehr viele Gespräche darüber, dass natürlich jetzt sich die Grüne, SPD, linke Parteien sich eigentlich wie so für die Leihmutterschaft einsetzen, was ich auch auf eine Art sehr überraschend finde. Quasi in Abgrenzung zu der traditionellen konservativen CDU, die sich dagegen ausspricht. Und wir uns hier als Forschungsgruppe auch mit unseren eigenen Forschungsergebnissen und unseren auch vielleicht Einsichten oft dann eigentlich so fast schon in so einer konservativen Ecke befinden, weil wir eben doch dafür warnen und quasi sagen, es ist eigentlich nicht so eine gute Idee, das so als Normalisierung einfach ja von heute auf morgen zu legalisieren, weil eben ganz viele ethische und gesellschaftliche Fragen damit im Zusammenhang stehen. Und wir eben denken, es wäre eigentlich eine bessere Idee, wegzugehen von diesem extremen Fokus auf, es muss das eigene genetisch verwandte Kind sein, hin zu, wie können wir andere Familienformen auch rechtlich und gesellschaftlich absichern, die eben nicht nur immer dieses eigene biologische Kind sind. Also Patchwork-Familien, diverse Familien, vor allem auch Alleinerziehende als Person mit Einelternfamilien. Also hier nochmal eigentlich weiter zu denken und weg von diesem, es muss immer das eigene Kind sein. Vor allem, wenn man ja denkt, dass jetzt in diesen Fällen ja auch die Eizellenspenderin noch dabei ist und über Epigenetik die Leihmutter natürlich ja auch Spuren hinterlässt, ist diese Idee von, das ist jetzt mein eigenes genetisches Kind, sowieso auch sehr in Frage zu stellen. Aber genau, ich denke, was die Debatte interessant zeigt, ist, wie quasi dieses Thema jetzt eigentlich so zum politischen Spielball wird von unterschiedlichen politischen Parteipositionen, wo es eigentlich eher darum geht zu sagen, dann wir sind dafür oder dagegen und sich für einen bestimmten Lifestyle vielleicht auch einzusetzen oder bestimmte Gruppen auch und weniger wirklich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für diese Personen, die in diesem Markt arbeiten und wie können wir eigentlich deren Situation und Rechte auch wirklich schützen.
Mhm. Und über eine Frage haben wir jetzt noch gar nicht geredet, und zwar, gibt es eigentlich ein Recht auf ein eigenes Kind?
Ja, das wird ja immer zitiert, dieses Recht auf das eigene Kind. Wir würden da ganz klar antworten, nein, das gibt es nicht, wie es ja auch kein Recht auf Gesundheit gibt. Also es gibt ja auch kein Recht, dass man 100 wird. So denke ich, gibt es eben auch kein Recht auf ein Kind. Gleichzeitig, und ich denke, das ist auch spannend, unsere Forschung, dass wir mit den verschiedenen Personengruppen gesprochen haben, also auch mit Wunscheltern, verstehe ich total, dass man, wenn man einen Kinderwunsch hat, auch vielleicht viele Schritte geht, die jetzt Personen, die diesen Kinderwunsch nicht so stark haben, vielleicht absurd erscheinen, aber dass wenn man in dieser Logik drin ist, es auch schwer ist, dann irgendwann zu sagen, nein, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter. Und weil die technischen Möglichkeiten da sind und natürlich auch die Kliniken und die Ärzte ein Interesse haben, dass es immer weitergeht, dass man immer einen Schritt weitergeht, ja, gibt es natürlich dann auch so einen Sog. Und das war sehr spannend. Ich habe in der Vorbereitung für die Ausstellung einen Tag im Gosseli-Archiv hier in Bern verbracht, also im Frauenarchiv, und habe dort auch wirklich sehr spannendes Archivmaterial gefunden von Debatten, feministischen Debatten in den 60er, 70er Jahren, die genau diese Fragen eigentlich auch schon diskutiert haben. Also was macht es, was machen diese neuen Technologien, was macht es mit ihnen, ein Recht auf Kind, mit Vorstellungen von Familie. Und ich denke, es ist interessant, dass sehr viele der Debatten, die dort von wirklich so Radikalfeministinnen auch vorgebracht wurden, heute sehr virulent sind und eigentlich jetzt man genau gesehen hat, dass das, was die in den 70er, 80er Jahren vorausgesagt haben, jetzt eigentlich passiert ist. Dass wir einen Markt haben, der durch diese extrem krassen sozialen und ökonomischen Ungleichheiten geprägt ist.
Und die Radikalfeministinnen in den 70er Jahren haben davon gewarnt, also sie sind dagegen gewesen, dass man...
Genau, da gab es auch eine Spaltung, auch damals schon unter den Feministinnen, also ganz interessant. Aber die Debatte war viel stärker, als es jetzt heute, glaube ich, der Fall ist. Ich habe das Gefühl, heute ist es nicht so ein großes Thema in der feministischen Debatte. Damals, in den 60er, 70er Jahren, gab es eben das Buch von China Korea, The Mother Machine, die eigentlich so ein bisschen das, was in Indien passiert ist, mit den Leihmuttermärkten vorausgesagt hat.
Mhm. Kommen wir nochmal zur Eizellenspende zurück. In der Schweiz diskutiert man ja jetzt darüber, sie zu legalisieren. Der Bundesrat hat letztes Jahr Eckwerte für eine Zulassung von Eizellenspenden in der Schweiz beschlossen. Und dort ist eine erste wichtige Bedingung. Die Spende muss unentgeltlich passieren. Die Spenderinnen dürfen also kein Geld dafür bekommen oder einfach eine kleine Entschädigung, die nicht ins Gewicht fällt. In einem Artikel mit der Republik vor über einem Jahr sagst du, die Eizellenspende aus purer Nächstenliebe ist ein Mythos. Wieso?
Genau, das ist einfach das Ergebnis unserer Forschung und es ist natürlich, die Forschung hat in Spanien stattgefunden und nicht in der Schweiz, aber wir gehen ganz stark davon aus, dass wir auch in der Schweiz ein ähnliches Muster sehen werden, weil wir eben im kapitalistischen System leben, wo wir sozusagen auch ja, von diesen Ungleichheiten, dieser Markt geprägt ist. Es gab eine Umfrage von BioRespect hier in der Schweiz, die sich eben genau die Frauen befragt hat, könnten sie sich vorstellen, Eizellen zu spenden? Es war nur ein Drittel, die sich das überhaupt vorstellen kann. Dann muss man sich natürlich fragen, wer sind diese Frauen, die Eizellen spenden werden? Und ähnlich wie wir es im Sexgewerbe oder vielleicht auch im Care-Bereich sehen, werden es einfach auch Frauen sein, die vielleicht aus dem Ausland kommen, die in prekarisierten, illegalisierten Verhältnissen leben. Genau, das kann man sich vorstellen, das sind jetzt natürlich nur Hypothesen, man muss dann sehen, wie schaut es dann tatsächlich aus, aber dieser Aspekt ist natürlich zentral. Und dann noch, genau, also wir werden auch immer gefragt, so die 100-Millionen-Frage, Entschädigung oder keine Entschädigung. Wenn man sagt, es wird nicht bezahlt, hat man das Gefühl, dann ist es weniger so itchy, weil genau, es wird kein Geld von Kind bezahlt. Aber man muss sich klar sein, dass ja alle anderen auch an diesem Kind verdienen. Also die Gynäkologin, die Person, die im Labor arbeitet, die Pharmaindustrie. Und dass es absurd ist und es ist natürlich auch wieder sehr dieses Barbara Duden, Arbeit aus Liebe, Liebe aus Arbeit, dass dann die Frau ist, die eigentlich die prekärste in dem ganzen Gefüge ist, die es umsonst machen soll oder nur gegen eine geringe Aufwandsentschädigung.
Ja, und das Essentiellste eigentlich beiträgt, die ganzen.
Genau, und auch die größten Risiken natürlich trägt. Und wenn man an andere Berufsgruppen denkt, wo ja oft auch die Risiken mitentschädigt werden, ist es natürlich eigentlich eine Farce. Und ich denke, ganz wichtig ist auch nochmal, das sehen wir von anderen Ländern, wo das eben auch so diese altruistische, wie das genannt wird, Eizellenspende, passiert, dass da einfach oft dann nicht genug Spenderinnen gibt und dass die Leute dann einfach trotzdem weiter ins Ausland gehen würden, weil die Wartezeit, bis man eine Spenderin hat, oft dann zu lang ist.
Aber in Spanien werden sie dann fair entlohnt oder was ist das für ein Lohn in Spanien, wo die Eizellenspenderinnen bekommen?
Genau, also dort gilt es eigentlich auch nur als Entschädigung, es gilt auch quasi als altruistische Einzellenspende und das sind 1.000 Euro pro Spende, was jetzt erstmal vielleicht nicht viel klingt, aber für Frauen, die in prekären Situationen leben, ist natürlich trotzdem ein großer Anreiz.
Mhm. Und in der Schweiz hat man ja auch schon über Zahlen geredet, wie viel das man da über die Zahlen?
Da werden wir immer gefragt, wir halten uns ja auch bedeckt, aber ich würde sagen, so viel wie möglich. Gleichzeitig, wenn man sagt, so viel wie möglich, macht es natürlich auch dann wieder die Frage, wer kann sich das leisten und wer bezahlt das dann sozusagen auch. Ne? Also man hat da eine ganz, das macht es eben auch so diffizil, deswegen sagen wir auch keine Zahlen, dass man natürlich den Frauen, die Spende machen, eigentlich sagt, das sollte wirklich ein fairer Lohn sein, der auch die langfristigen Risiken quasi mitdenkt und mitkalkuliert. Und gleichzeitig soll es ja vielleicht auch noch trotzdem finanzierbar sein. Und da, ich denke, ist ein sehr schwieriger Weg, den wir den Wirtschaftsethikern vielleicht einfach überlassen.
Bist du mit deinem ganzen Wissen über die Technologien für oder gegen die Eizellenspende in der Schweiz?
Wir sind klar, also Laura Perler und ich, wir sprechen uns dagegen aus.
Und wenn das jetzt trotzdem angenommen wird, welche zentralen Punkte müssten aus deiner Perspektive beachtet werden, dass es möglichst auch fair ist, den Spenderinnen gegenüber?
Genau, also der erste Punkt ist sicher die Entschädigung, dass man da wirklich über eine adäquate Summe nachdenkt. Das zweite ist sicher, dass man wie garantiert, dass eigentlich die Gesundheitskosten, die Folgekosten übernommen werden bis zum Lebensende. Also ich denke, das ist was man ja gar nicht antizipiert, dass ja nicht unbedingt unmittelbar gesundheitliche Folgen erscheinen können, sondern vielleicht auch später. Gerade Menopause ist hier so ein Fenster. Also wie kann man das sicherstellen, dass sozusagen, wer übernimmt diese Kosten auch später noch hinaus? Gerade wenn man denkt, dass viele Personen in der Schweiz, die prekär leben, ja eine sehr hohe Franchise haben und einen großen Teil ihrer Gesundheitskosten selbst bezahlen. Dann bräuchte es sicher sowas wie nicht nur eine nationale, sondern vielleicht eine europäische Datenbank, wo eben die Spenderinnen auch erfasst werden. Vorher war das Beispiel der Männer mit der Spermienspende mit den Hunderten von Kindern. Also auch hier ein wichtiges Thema, damit es dann natürlich auch nicht zu genetischen Problemen kommt. Das sind sicher die Themen, die hier sehr wichtig wären. Und natürlich eine adäquate Aufklärung. Das war auch in der Umfrage von BioRespect, dass eigentlich die wenigsten Personen wissen, was die Risiken von so einer Eizellenspende sind. Also sowohl die Spenderinnen selbst, aber auch die Empfängerinnen. Ich denke, da braucht es vielmehr noch medizinische Aufklärung und auch quasi gesellschaftlich gesehen.
Aus welchen Gründen seid ihr so ganz klar dagegen?
Weil es für uns eigentlich gegen die medizinische Ethik gibt, einen medizinischen Eingriff zu machen, der für die Person selbst nicht notwendig ist. Und dass die Person selbst sich einem Risiko aussetzt im Hinblick auf ihren eigenen Körper und ihre Gesundheit, die sie eigentlich nur macht, entweder aus Nächstenliebe, wenn es dann sowas gibt, oder aus einer prekären ökonomischen Situation heraus.
Und verlagert man das Problem nicht einfach in Länder oder überlässt man das Problem einfach anderen Ländern, die es dann erst selber regulieren?
Genau, deswegen das ist auch ein ganz zentrales, wir als Geografin beschäftigen wir uns ja immer mit der Frage, auf welcher Regierungsebene sollen quasi Dinge reguliert werden. Und wir denken auch, das greift zu kurz, dass es hier nur nationalstaatliche Regelungen gibt. Sonst bräuchte zumindest eine europäische oder idealerweise eine internationale. Also ähnlich wie das Den Haager Abkommen für internationale Adoption zum Beispiel.
Caroline Schur, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke in das Thema. Auch schön, bist du bei uns im Studio gewesen.
Herzlichen Dank an euch.
Wir hören jetzt nochmal einen Song, den du hast mitgebracht hast, und zwar von Kids United, das Lied «On écrit sur les murs». Wieso das?
Wir haben ja eben «Alles aus Liebe» ist das Thema und mir kam das Lied als erstes in Sinn. Ich habe das Lied das erste Mal gehört. Das war eigentlich so quasi wieder die Muttertagfeier in der Schule. Und in der Klasse gab es ein Kind, wo die Mutter vor kurzem gestorben war. Und die Lehrerin hat dann ganz, finde ich total schön, den Tag der Liebe daraus gemacht aus dem Muttertag. Und hat quasi die ganze Familie eingeladen und die Kinder haben das Lied gesungen. Und ich denke, das zeigt auch so die schöne Seite von Familie und eben diese positive Seite auch von Kinder haben. Und auch einfach diese Emotionen, die da mit einhergehen. Und ich denke, ich habe selbst Kinder, finde es wirklich auch eine extreme Bereicherung. Und deswegen finde ich das Thema Kinderwunsch eben auch so schwierig oder gesellschaftlich so wichtig, weil ich auch wie verstehe, dass Personen das möchten. Und gleichzeitig soll es auch nicht so zu diesem Dogma kommen, dass nur ein Leben mit Kindern ist ein glückliches Leben. Also diese Offenheit zu behalten, ich denke, ist eine ganz große Herausforderung auch als Gesellschaft.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire.
Du hörst bei aller Liebe heute zum Thema reproduktive Technologien und wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Bei uns im Studio war Caroline Schur, die sich als Professorin für Sozial- und Kulturgeografie mit reproduktiver Gerechtigkeit beschäftigt. Martina, was ist dir geblieben von diesem Gespräch?
Ja, mir ist vor allem geblieben, dass es eigentlich eine politische Entscheidung ist, welches Leben schlussendlich gefördert wird und welches nicht. Oder auch die Frage, wer darf Kinder haben und unter welchen Bedingungen dürfen die Kinder dann entstehen eigentlich.
Mhm. Ja, bei mir ist nochmal so klar geworden, dass wir halt im Kapitalismus leben oder so die Frage um Reproduktion in diesem kapitalistischen System passieren. Das heisst einfach, dass es so aus Ausbeutung beruht und halt Bezahlung, wer mehr Geld hat, kann sich mehr leisten. Und das ist schon nochmal krass klar geworden.
Ja, wenn du die Sendung um das sehr komplexe Thema, wie wir jetzt gerade gehört haben, verpasst hast, kannst du sie online auf rabe.ch/bealler-liebe nachhören oder auch in deiner Podcast-App. Einfach Radio Rabe eingeben und dort bei aller Liebe suchen.
Und übrigens ist die Ausstellung «Atlas der Reproduktion, Babys, Grenzen, Geopolitik» ab nächstem Freitag, 4. September, im Kornhausforum Bern zu sehen. Die Vernissage ist am Donnerstag, um 6:30 am Abend. Dort kannst du natürlich auch her. Und zur Ausstellung wird auch noch ein Buch publiziert. Das kann man auch überall kaufen.
Das nächste Mal, Baby aller Liebe, geht es um das Thema Elternschaft und Inhaftierung. Sie findet am 27. September wieder am 5. hier auf Radio Rabe statt. Und falls du noch nicht Rabe-Mitglied bist, Rabe aber super findest und uns unterstützen möchtest, gehst einfach auf die neue Rabe-Webseite und auf den Knopf «Mitglied werden» und klicken. Rabe gibt es nur dank euch MitgliederInnen. Danke vielmals.
Merci auch fürs Zuhören und einen schönen Abend. Die Technik hat mit Martina Waldis unterstützt.
Und das Interview hat Monika Hoffmann geführt. Tschüss zusammen.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Bei aller Liebe.
Wir müssen reden.
Bei aller Liebe.
Wir müssen reden. Bei aller Liebe. Aber wir müssen reden.
Hier auf Radio Rabe.
Rabe.
Einfach gutes Radio.